Rede des Monats, Universitätsbibliothek Freiburg. Die von der Universitätsbibliothek Freiburg als Podcast eingespielte Rede von Professor Dr. Ute Guzzoni wurde auf der Tagung anlässlich des 100. Geburtstages von Martin Heidegger, Martin Heidegger Weiterdenken, am 22. 23. April 1989 an der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg gehalten. Guzzoni sprach zum Thema »Der lange und gewaltlose Blick auf den Gegenstand – Überlegungen zum Denken bei Heidegger und Adorno«.
Meine Damen und Herren, lieber Herr Marx, in seinem Aufsatz »Anmerkungen zum philosophischen Denken« kennzeichnet Adorno das Denken mit der Wendung Geduld zur Sache. Und Heidegger stellt in dem Vortrag Gelassenheit, die Gelassenheit zu den Dingen als einen Grundzug des besinnlichen Denkens heraus. Beide Bestimmungen, Geduld zur Sache und Gelassenheit zu den Dingen, verweisen offenbar auf ein selbes. Zugleich scheinen aber beide, wenn wir nur einen Augenblick darüber nachdenken, zur Bestimmung dessen, was Denken ist, gänzlich ungeeignet zu sein. In erster Linie gilt uns das Denken als ein Tun, als eine Tätigkeit geistiger Spontaneität. Wir denken über etwas nach, stellen uns dem Problem, wir suchen Antworten und Lösungen. Geduld und Gelassenheit können da zwar von Nutzen sein, sie sind aber im gewöhnlichen Verständnis wenigstens keine Grundbestimmungen des Denkens. Gleichwohl werden sie bei Adorno und Heidegger so verstanden. Allerdings, im Hinblick auf ein Denken, das sich gegenüber der philosophischen Tradition in entscheidenden Grundzügen gewandelt hat, beziehungsweise sich wandeln soll. Eine systematische und auch nur einigermaßen umfassende Darstellung der Auffassung des Denkens bei dem einen und bei dem anderen, sowie der Gemeinsamkeiten beider und der entscheidenden Differenzen zwischen ihnen, würde die Möglichkeiten eines einzigen Vortrages bei weitem überschreiten. Zudem scheinen mir sowohl der systematische Überblick wie die historisierende Zusammenfassung und Einbindung dem eigenen Weiterdenken eher hinderlich als förderlich zu sein. Und nicht Heidegger, sondern Heidegger Weiterdenken ist ja das Thema dieser Tagung. Was ich im Folgenden versuche, ist ein nachspürendes Mitdenken mit dem, was bei Heidegger und Adorno mit den Worten Geduld und Gelassenheit als Verhaltensweisen des Denkens herausgestellt wird. Die von Adorno im gleichen Zusammenhang gebrauchte, im Titel dieses Vortrags genannte Formulierung, der lange und gewaltlose Blick auf den Gegenstand, dient mir dabei als Leitfaden. Im Hintergrund steht, wenn auch weitgehend unausdrücklich, die Frage nach dem, was heute nach Heidegger und nach Adorno über das philosophische Denken zu denken sein könnte. Der lange und gewaltlose Blick ist, wie ich meine, ein besonders glücklicher Ausdruck für ein heutiges oder morgiges, nicht metaphysisches Denken. Zunächst werfe ich einen kurzen Vorblick auf die thematische Wendung selbst und allgemeiner auf das denkende Fragen nach dem Denken. Im zweiten Abschnitt werde ich den langen und gewaltlosen Blick näher in seinem adornischen Kontext aufsuchen, um dann im dritten und längsten Abschnitt dem dieser Wendung entsprechenden Fragezusammenhang bei Heidegger nachzugehen. Zum Schluss frage ich von dem bis dahin Ausgeführten aus nach der möglichen Bedeutung der Rede von einem langen und gewaltlosen Blick auf den Gegenstand für ein heutiges Denken. Erstens. Der lange und gewaltlose Blick auf den Gegenstand, das ist ein Blick, der weder kurz und flüchtig noch gewalttätig und herrschaftlich ist. Das Gewaltlossein erhebt Einspruch gegen die Einstellung eines Blickes, der sich seiner Sache bemächtigt, sie zu vereinnahmen und zu beherrschen sucht. Dem gewaltlosen Blick geht es nicht darum, seiner Sache Herr zu werden. Er lässt sie als sie selbst stehen und gewähren, er hört auf sie und befragt sie, aber er hütet sich davor, sie seinen eigenen Kategorien und Vorentscheidungen zu unterwerfen und sie sich dadurch zu integrieren. Der lange Blick begibt sich auf einen langen Weg zu seiner Sache. Geduldig kommt er ihr entgegen und wartet, bis sie sich ihm zeigt. Das Blicken ist ein aufmerksames Hinsehen, ein aktives Sich-Hinwenden. Ob man einen schnellen, vielleicht gar verstohlenen Blick auf etwas wirft, einen Augenblick lang, ob einer einen Blick des Einverständnisses mit jemandem wechselt, ob man einen tiefen Blick in die Augen des anderen tut, ob jemand scheue, flüchtige Blicke um sich wirft, ob wir einem ängstlichen oder einem fragenden Blick begegnen, einem fordernden, einem bewundernden oder einem verächtlichen. Immer ist der Blick etwas, das aktiv vom Blickenden ausgeht. Er tritt gewissermaßen hinaus in die Welt, indem er sich auf diese bzw. auf etwas in ihr richtet. Der Blick ist ein Weg zum Anderen. Anders als das Hören, dass das andere eher zu sich her, in sich hineinholt. Weder beim Hören noch bei einem der anderen Sinne gibt es eine zum Blick analoge sprachliche Bildung, wird etwas in entsprechender Weise auf das Wahrzunehmende geworfen. Zugleich aber gibt sich der gewaltlose Blick seiner Sache anheim, lässt er sich auf sie ein, gibt sich selbst frei für die Sache, die als ein Bild in ihn einfällt, ihm zufällt. In gewissem Sinne ist er stets ein fragender Blick, insofern er sich etwas von seiner Sache erwartet, sich auf deren Antwort einlässt. Wenn man auf etwas hinblickt, so ist man nicht mehr nur bei sich, tut nicht nur selbst etwas, sondern lässt etwas, und zwar von der Sache aus mit sich geschehen. Insofern lässt sich der Blick auch umgekehrt als Antwort auf eine Frage verstehen, die ihm aus der Sache entgegenkommt. Der lange und gewaltlose Blick scheint insofern nichts anderes zu tun, als hinzublicken. Er scheint an ihm selbst untätig zu sein. Alles von der Sache, nichts von sich selbst zu erwarten. Und doch ist die Geduld oder Passivität, die ihn auszeichnet, zugleich ein gespanntes Handeln. Wie es etwa das Aufnehmen einer Witterung oder in bestimmtem Sinne auch jede Empfängnis ist. Er ist ganz bei der Sache und vermag darum, für sie da zu sein, aufmerksam auf sie zu achten. Der lange und gewaltlose Blick ist Blick und Gegenblick zusammen. Er schaut aus nach seiner Sache und kommt eben darin zugleich schon von ihr zurück. Es muss ihm etwas aufgeschienen sein, damit er es in sich aufnehmen kann. Wie es eben schon anklang und wie wir es ausführlicher bei Adorno und unausdrücklich auch bei Heidegger sehen werden, kann der Blick darum als sowohl aktivisch wie passivisch gekennzeichnet werden. Dass aber demgegenüber er sich aktiv oder passiv verhält, ist der Blick oder Anblick, den er von etwas in sich aufnimmt. So erblickt er etwa den Blick, den Anblick, Rundblick oder Ausblick, der sich ihm von einem Aussichtspunkt aus darbietet. Dem sehend aufnehmenden Blick geht sogar zumindest sprachgeschichtlich der Blick als das Scheinende, Blitzende noch vorauf, als das, was allererst ein Blicken im gewohnten Sinn ermöglicht. Bei Heidegger wird diese letztere Bedeutung einen besonderen Stellenwert bekommen. Der lange und gewaltlose Blick auf den Gegenstand, wenn wir uns auf diese Wendung einlassen, ihr nachhören, so kann sie, so scheint mir wenigstens, auf eine merkwürdige Weise selbst zu Ruhe und Gelassenheit verführen. Zu einer Stimmung, in der Geräuschvolles in den Hintergrund tritt um einer stillen Aufmerksamkeit Platz zu machen, einem loslassenden Hinsehen, einer fragenden Offenheit. Bei den gegenwärtigen Überlegungen ist unser Gegenstand unmittelbar diese Wendung selbst. Wir begeben uns auf den Weg zu ihr, zu ihrem Sagen, also zum Denken. Mit dem Denken über das Denken ist es seit je eine merkwürdige Sache gewesen. Nicht nur, dass das Denken selbst, wie ein beliebiger anderer Gegenstand, zum Thema des Denkens werden kann, ist das Verwunderliche. Vielmehr, dass eine solche Reflexion nicht nur faktisch, sondern vielfach scheinbar mit Notwendigkeit dem Denken selbst voraufgeht und voraufgehen soll. Es ist, als scheue sich das Denken, geradehin einfach nur anzufangen, als bedürfte es zu seinem Auftreten einer eigenen Legitimation und Erklärung. Bei Platon und Aristoteles, bei Descartes und Kant, bei Hegel und Heidegger gibt es die dem eigentlichen Denken scheinbar voraufgehende Besinnung darauf, was denn das Denken oder die Philosophie eigentlich sei. Und wenn Hegel den Anfang des reinen Denkens für sich dadurch kennzeichnet, dass bei ihm, Zitat, nur der Entschluss, den man auch für eine Willkür ansehen kann, nämlich dass man das Denken als solches betrachten wolle, vorhanden sei, so lässt er gleichwohl der Ausführung dieses Entschlusses dennoch 65 einführende, erläuternde Seiten voraufgehen. Zuweilen ist die Besinnung auf die Philosophie von dieser selbst gar nicht zu trennen. Kants Kritik der reinen Vernunft oder Descartes' Discours de la Méthode, Hegels Phänomenologie des Geistes oder Adornos negative Dialektik sind Beispiele von philosophischen Texten, die zumindest auch so etwas wie Prolegomena zu dem jeweiligen Philosophieren und doch zugleich schon dieses Selbst sind. Auch bei Heidegger ist das Denken in besonderer Weise zu einem eigenen und maßgeblichen Gegenstand des Denkens geworden. Seine Besinnung auf das Denken ist weder eine vorgängige Reflexion auf die anzuwendende Methode, noch eine grenzziehende Selbstbestimmung der Vernunft und ihrer Wahrheit, noch eine selbstermächtigende Hinführung des Bewusstseins auf den Standpunkt seines absoluten Wissens. Dass das Denken zum ausgezeichneten Thema des Denkens wird, bestimmt sich bei Heidegger daher, dass er das, was für ihn die letzte und eigentliche Sache des Denkens ist, nämlich das Sein als Sein, dass er dieses als Bezug des Seins zum Menschenwesen denkt. Dieser vom Sein ausgehende, geheimnishafte Bezug aber beruht zugleich wiederum im Denken selbst, dass er, Zitat, den ausgezeichneten Zug im Wesen des Menschen nennt. Das Denken ist für Heidegger somit nicht etwas dem Sein gegenüberstehendes, sondern es ist in eigentümlicher Weise in das Geschehen des Seins verschränkt, dem es, wie es einmal heißt, jene Stätte bereitet, in die es sich und sein Wesen zur Sprache bringt. Der lange und gewaltlose Blick geht als Blick des Denkens zugleich auf das Denken selbst, als auf die Sache des Denkens, die sich im Denken dem Denken zuspricht. Zweitens. Adorno betont ausdrücklich, dass es ihm in dem kurzen Text, in dem er das Denken unter anderem als einen langen und gewaltlosen Blick auf den Gegenstand bezeichnet, lediglich um einen Teilaspekt des philosophischen Denkens, um Anmerkungen zum Denken zu tun ist. Ein Moment, das er dabei herausstellen will und auf das ich mich hier beschränke, kann man als den konstellativen Charakter des Denkens und Nachdenkens bezeichnen. Er impliziert, dass das Denken und seine Sache im Denken in eine Wechselwirkung miteinander treten. Zwar ist das Denken Spontaneität, aktives Verhalten, zuweilen sogar Widerstand gegen seinen Gegenstand, aber dieses aktive Verhalten verhält sich zu etwas, zu einer Sache. Es muss sich, um objektiv und damit wahr zu sein, auf diese einlassen und einspielen, sie selbst zu sich sprechen lassen. Die Sachlichkeit des Denkens ist für Adorno ein Charakter des Denkens selbst, aber insofern es durch seine Sache bestimmt ist. Diese wesentliche Zweiseitigkeit hat etwas von einer Gratwanderung an sich. Das Denken ist, wie Adorno sagt, weder emsiges sich tummeln, noch stures sich verbohren. Weder ein selbstherrliches Ausleben spontanistischer Subjektivität in der identifizierenden Zurichtung des Gegenstandes, noch umgekehrt ein Abdanken des Ich zugunsten eines sich selbst aufdrängenden Objekts. Das Denken braucht bzw. ist selbst Aufmerksamkeit, Konzentration, Geduld. Man könnte meinen, das seien selbstverständliche, darum auch eher nichtssagende Voraussetzungen für jedes Denken, das eine Sache als sie selbst vor seinen begreifenden Blick bekommen will. Handelt es sich also bei diesen adornischen Anmerkungen zum philosophischen Denken lediglich um psychologische Bemerkungen oder sogar bloß um Ermahnungen? Ein näheres Hinsehen kann jedoch zeigen, dass es Adorno sehr wohl um eine philosophisch-kritische Analyse der Einstellung des Denkens zu seiner Sache zu tun ist, oder, allgemeiner gesagt, um das Verhältnis von Denken und Sein. Der Blick des Denkens auf seinen Gegenstand soll also zum einen ein langer Blick sein. Als ein solcher macht er sich, so sagte ich eben, auf einen langen Weg zu seiner Sache. Dieser Weg ist nicht darum lang, weil die Sache weit entfernt oder schwer auffindbar wäre, sondern weil es einen langen Atem braucht, wenn man sie beobachten, ihren Bewegungen folgen, ihren Regungen nachspüren will. Adorno spricht von einem sich anbilden des Ichs ans Nicht-Ich und davon, dass Denken einem Objekt sich anschmiegen muss. Der lange Blick ist in diesem Sinne ein mimetisches Verhalten, zu dem Langmut erforderlich ist und viel Geduld und auch so etwas wie Liebe. Immer wieder betont Adorno in diesem Zusammenhang das Passivische an der Aktivität des Denkens. Das besagt nicht, dass das Denken sich einseitig vom Gegenstand bestimmen ließe, dass es bloße Abbildung, quasi fotografische Wiedergabe zu sein intendierte. Eine Selbstausschaltung des Denkens wäre alles andere als Langmut und Geduld zur Sache. Die kritische Beharrlichkeit geht nicht in ihrer Sache auf, wird ihr nicht gleich. Die Mimesis ist keine Mimikrie. Das sich anbilden und sich anschmiegen an das zu Denkende tilgt nicht die Andersheit zwischen beiden, sondern das Denken wartet, bis sich die Sache für den Blick öffnet, sodass sie mit ihm in eine Wechselwirkung treten kann. Wer geduldig ist, kann warten, aber das Warten ist nicht nichts. Es wartet dem anderen entgegen, konzentriert sich auf es und auf sein eigenes Warten. Das Denken, das sich auf seine Sache einlässt, wartet darauf, dass diese ihre Geheimnishaftigkeit enthüllt. Was nicht heißen muss, dass das Geheimnis selbst gelöst, dass sie gänzlich enträtselt würde. Der vorher gebrauchte Ausdruck sich einlassen ist ein Grundwort der Heideggerschen Sprache. Aber der lange Blick ist auch abgesehen von Heidegger am treffendsten als ein Blick zu kennzeichnen, der sich auf seine Sache einlässt und sie so zum Sprechen bringt. Darin liegt wiederum, dass dieses langmütige Hinblicken kein gleichgültiges Abwarten, sondern ein tätiges Zuwarten und Erwarten ist, dass das Lassen des Sich-Einlassens kein unbeteiligtes Geschehen-Lassen, vielmehr ein durchaus aktives Zulassen, ja Veranlassen ist. Der lange Blick liest und entziffert die noch verborgene Schrift seines Gegenstandes. Er umkreist, mit den Worten der negativen Dialektik gesagt, den Begriff, den er öffnen möchte, hoffend, dass er aufspringe, etwa wie die Schlösser wohlverwahrter Kassenschränke. Nicht durch einen Einzelschlüssel oder eine Einzelnummer, sondern eine Nummernkombination. Dass der gewaltlose Blick auf den Gegenstand ein langer Blick ist, besagt auch, dass er dem Gegenstand seine Zeit lässt, damit er sich von sich aus zeigen kann. In diesem Sinne sprechen wir von einem langen Augenblick, obgleich das zunächst als eine Contradictio in adjecto erscheinen mag. Gewöhnlich ist der Augenblick etwas Flüchtiges, Momentanes, die Zeit, die man braucht, um etwas gerade eben in Augenschein zu nehmen. In einem langen Augenblick dagegen scheint die Zeit, die äußere Zeit, stillzustehen. Im Gegenstand selbst vermag sich ein neues, anderes vorzubereiten. Die Welt hält, wie man sagt, den Atem an. Der lange Blick gibt dem Eigenleben und Eigenrecht seines Gegenüber die Chance, sich selbst zu entfalten, seinen eigenen Anblick darzubieten. Nach dem bisher Ausgeführten nennt das Lang im langen Blick nicht nur eine Zeitspanne, sondern vor allem eine Haltung, ja eine Fähigkeit des Denkens, die Fähigkeit zur Passivität, die Adorno als eine Anstrengung des Denkens versteht. Es ist anstrengend, passiv zu sein, Geduld zu haben, mit Ruhe und Gelassenheit hinzublicken auf das, was sich zeigt. Was umgekehrt wiederum darauf verweist, dass die Passivität selbst etwas Aktives, das heißt Tätiges, Handelndes ist. Diese aktivische Passivität oder passivische Aktivität soll nun zum anderen eine gewaltlose sein. Im Grunde besagt dieses zweite Moment, die Gewaltlosigkeit des Blicks, kaum anderes als sein Langsein, seine Langmut und seine Langsamkeit. Die denkerische Tätigkeit, die sich einem langen Blick anvertraut, bemüht sich, frei zu sein von jeder Betriebsamkeit und Ungeduld des allzu schnellen Selbermachenwollens und des eilfertigen Praktizismus. Ihre Geduld zur Sache versucht nicht, die Sache zu ihren eigenen Zwecken und nach ihren eigenen Bedürfnissen zuzurichten. Sie unterwirft den Gegenstand nicht den eigenen Klassifizierungen, identifiziert ihn nicht mit den eigenen und sei es auch a priorischen Begriffen. In der ästhetischen Theorie spricht Adorno einmal von Gewaltlosigkeit im Zusammenhang des ästhetischen Moments der Form. Die künstlerische Synthesis, so sagt er dort, hat ihr Fundament nicht bloß in sich, sondern notwendig auch in dem, was es als Kunstwerk nicht ist und was es erst zum Kunstwerk macht. Gewaltlos ist das Tun der künstlerischen Form darum, weil es, indem es sich im Formen auf sein anderes richtet, diesem gleichwohl nicht Gewalt antut. Vielmehr dessen Andersheit selbst zur Gestalt verhilft. Entsprechend lässt sich sagen, dass die Gewaltlosigkeit des denkerischen Blicks daher rührt, dass er sich, obgleich er sie zu Gedachten macht, in seine Sachverhalte selbst versenkt, sich ihrer Andersheit annimmt und eben dadurch erst zum Denken wird. Wo dieses Zitat wahrhaft produktiv ist, wo es erzeugt, dort ist es immer auch ein Reagieren. Es ist bereit, Zitat, gestört zu werden durch das, was der Gedanke nicht selbst ist. Allein so findet es zu der Kraft des Denkens, nicht mit dem eigenen Strom zu schwimmen. Auf welche Formulierung ich später noch zurückkommen werde. Als gewaltloser Blick auf den Gegenstand deckt das Denken diesen nicht zu, es überfällt und unterwirft ihn nicht. Vielmehr lässt es etwas mit sich oder besser mit ihm und sich geschehen. Es öffnet sich einer kommunikativen Wechselwirkung mit seiner Sache, das heißt einem Geschehen, durch das es selbst und die Sache sich alle erst real miteinander verändern können. Durch das sie eine Geschichte haben und selbst geschichtlich sind. Zwar sagt Adorno über die geschichtliche Situation, zu verändern ist sie, wenn irgend, durch ungeschmälerte Einsicht. Aber das ist eben eine Einsicht, die nur dem vorurteilslos der Sache sich überlassenen Blick zuteil wird. Wie ist jene wechselseitige Vermittlung genauer zu denken? Was geschieht mit dem Anblick, den etwas bietet, wenn der Blick ihn trifft? Wie verändert sich der Gegenstand durch das Denken? Und wie verändert er das Denken? Der Gegenstand, dem sich der denkende Blick zuwendet, ist, bevor dieser ihn trifft, nicht nichts. Er entsteht auch als dieser Bestimmte nicht erst durch das Denken. Jedenfalls nicht durch dieses bestimmte Denken. Sondern er ist, einmal ganz abgesehen von seiner puren Materialität, immer schon vorgedacht. Er hat immer schon eine Denkgeschichte hinter sich. Das Denken denkt schon Gedachtes. Aber es denkt dieses Gedachte anders, als es gedacht war. Es ist ein Nachdenken gegenüber einem Vorgedachten. Es denkt dieses weiter. Insofern ist das Denken wesentlich stets auf einem Denkweg. Es gehört immer schon in eine Bewegung des Weitergehens, die sich als solche notwendig gegen ein schon Gedachtes richtet, in diesem Sinne Widerstand artikuliert. Seine Wahrheit ist, wenn es seine Wahrheit ist, also ein von seinem eigenen Blick erblicktes, eine andere Wahrheit als die jeweils vorhergehende. Sie ist, mit einer berühmt gewordenen Formulierung von Adorno gesagt, werdende Konstellation. Der kritische, nämlich verändernde Charakter des Denkens ist somit in ihm selbst angelegt und folgt nicht erst aus dem geschichtlich zu kritisierenden Inhalt. Kritisch ist dieses Denken schon darum, weil es gar nicht anders kann, als weiterzugehen. Wie aber geht es weiter und wohin? Dass der Gegenstand schon vorgedacht ist, heißt, dass das Denken, wenn auch als vormaliges, bereits eine Arbeit geleistet hat. Die Wendung, der lange und gewaltlose Blick auf den Gegenstand, setzt jedoch mit Selbstverständlichkeit voraus, dass darüber hinaus noch etwas anderes, Neues, zu erblicken ist. Sonst brauchte es weder Geduld noch Konzentration. Inwiefern ist die Wahrheit des Vorgedachten für das Denken keine endgültige? Wodurch wird es weitergetrieben? Die Antwort liegt, soweit es das Denken angeht, in einem Zweifachen. Zum einen wird das Denken weitergeführt durch das, was man seinen kritischen Impuls nennen kann. Seine kritische Haltung gegen sich selbst und seine Gedanken über die Sache. Diese kritische Einstellung fordert, dass es, Zitat, den Versuch, seiner Erfahrung zu folgen, durch Negation durchführt. Also die schon genannte Anstrengung auf sich nimmt, über seine eigenen Gedanken hinaus und gegen sie weiterzufragen und zuzuhören. Nicht bei einem schon Gesehenen stehen zu bleiben. Darin aber liegt auch schon und vor allem das Zweite, dass es nämlich der Erfahrungscharakter des Denkens ist, das heißt dessen stets neue, sinnlich sinnhafte Auseinandersetzung mit dem sich ständig verändernden, auch und gerade durch sein Gedachtwerden verändernden Gegenstand, was ein Weiterdenken notwendig macht. Spornt den Gedanken an, Zitat, aus der Erfahrung der Sache heraus vor nichts zurückzuschrecken, von keinem Convenu des Vorgedachten sich hemmen zu lassen. Adorno bezeichnet das nachdenkende Denken als erweiternde Konzentration und sagt von dieser, indem sie ihre Sache und sie allein visiert, gewahrt sie in ihr, was übers Vorgedachte hinausgeht und damit den fixierten Umkreis der Sache sprengt. Was das Denken weitertreibt und nur als derart weitergetriebenes und weitertreibendes bleibt es überhaupt Denken? Was es weitertreibt, ist so vor allem die Sache selbst. Genauer das, was es in der Sache gewahrt und erfährt. Was sein Blick ihm an der Sache enthüllt, und das heißt zugleich, was sich seinem Blick an der Sache enthüllt. Dies kann auch ein Vergehen sein, einen Abschied bedeuten, sodass das Denken zum Gedächtnis wird. Zitat: Vom Unwiederbringlichen vermag das Subjekt die anschauende Liebe nicht abzuziehen. Ans Verurteilte heftet sich der lange Blick. Wenn ich vorhin gesagt habe, dass der lange Blick dem Gegenstand die Zeit lässt, sich als er selbst zu zeigen, so sollte es jetzt genauer heißen, sich als er selbst anders zu zeigen. Sich vor dem staunenden Blick des Denkenden zu verändern. Darum kann Adorno den schönen, vorhin schon teilweise zitierten Satz sagen: Die Kraft des Denkens, nicht mit dem eigenen Strom zu schwimmen, ist die des Widerstandes gegen das Vorgedachte. Dieser Widerstand bedeutet, dass es sich ständig durch die Sache erneuern lässt, dass es nicht davon ablässt, neue, weitere, andere Erfahrungen mit ihr zu machen und in Gedanken umzusetzen, und von diesen her wiederum das bisherige in Frage zu stellen und seinerseits zu verändern. Von der Sache her gesehen gründet diese immer wieder neue Spannung zwischen dem Denken und der Sache darin, dass diese wesentlich eine geschichtliche ist. Worauf ich hier aber jetzt nicht näher eingehen will. Dass die Sache geschichtlich ist, heißt jedenfalls so viel, dass sie nie nur und ganz das ist, was sie ist oder zu sein scheint. Es ist eine der Grundeinsichten Adornos, und vielleicht können wir sagen, der Philosophie unseres Jahrhunderts, dass das, was ist, zugleich immer schon nicht und nicht mehr ist, was es ist. Das Denken entspricht dieser Offenheit seines Gegenstandes durch das zugleich von konzentrierter Tätigkeit und Geduld, von gespannter Widerständigkeit und zuhörender Aufmerksamkeit, wie sie der lange und gewaltlose Blick auf den Gegenstand in sich vereinigt. Drittens. Weil meine Überlegungen heute lediglich eine Skizze des Denkens als eines langen und gewaltlosen Blicks auf den Gegenstand geben wollen, ich versuche im Grunde kaum anderes als selbst einen solchen langen und gewaltlosen Blick auf jenen Blick des Denkens zu werfen. Darum beschränke ich mich auch bei Heidegger im Wesentlichen auf einen einzigen Aspekt, nämlich auf die Gelassenheit, wie sie insbesondere in den beiden Texten Gelassenheit und zur Erörterung der Gelassenheit mit dem Untertitel Aus einem Feldweggespräch über das Denken thematisiert wird. Konzentration und Geduld, das sind, wie wir bei Adorno sahen, zwei wichtige Kennzeichen des Denkens als einer Verhaltensweise, in der dieser sich, dem zerbrechlichen Vorrang des Objekts entsprechend, seinem Gegenstand anschmiegt, um das erfahren zu können, was an ihm anders, fremd, nicht identisch, was er selbst ist. Geduld und Konzentration finden einen gemeinsamen Ausdruck in der betrachteten Wendung des langen und gewaltlosen Blicks auf den Gegenstand. Hat das, was Heidegger Gelassenheit nennt, ebenfalls etwas mit jenem Blick zu tun? Der Begriff Gelassenheit begegnet terminologisch zunächst in der deutschen Mystik. Gelassen zu sein heißt dort, weder die Dinge noch sich selbst noch sogar Gott wissen oder zu eigen haben zu wollen. Vielmehr von allem abzulassen, um rein in Gott, der dem bloßen Nicht oder Nichts gleich ist, zu versinken. Der Mensch muss, Zitat, so gelassen sein, dass er nichts hat, dessen erledigt zu sein braucht. Dieses gänzliche Ledigseinwollen, das noch nicht einmal mehr ein Wollen sein darf, hat seinen Grund unter anderem in der Überzeugung, dass alle Sünde, Zitat, aus der schädlichen Wurzel des Etwas entsteht. Dieses so schädliche Unkraut nun kann nicht besser ausgerottet werden als durch Befindung unseres wahren, wesentlichen Nichts. heißt es dementsprechend bei Christian Huburg, einem Mystiker aus dem 17. Jahrhundert. Für Heidegger jedoch ist die Gelassenheit keine Haltung des Entsinkens ins Nichts. Mit der Gelassenheit zu den Dingen, von der er vor allem in der gleichnamigen Rede zum 175. Geburtstag von Konradin Kreuze in seiner Heimatstadt Meßkirch spricht, mit der Gelassenheit zu den Dingen bezeichnet er eine, Zitat, Haltung des gleichzeitigen Ja und Nein zur technischen Welt. In ihr sollen die technischen Dinge zurückgenommen werden in ein gewandeltes, offenes Verhältnis des Menschen zur Welt, das als besinnliches Denken und als herzhaftes Denken bezeichnet wird. Für dieses herzhafte Denken kann von einer schädlichen Wurzel des Etwas keine Rede sein. Die Dinge sind für dieses Denken kein schädliches Unkraut, das zu vertilgen und auszurotten wäre. Vielmehr kommt es gerade darauf an, sich in ein gelassenes Verhältnis zum Irdischen, zu dem in der Welt und aus ihr Begegnenden zu bringen. Gelassenheit, so heißt es einmal, ist so etwas wie Ruhe. Eine Ruhe allerdings, die keineswegs beschaulich jenseits steht und der Bewegung entgegengesetzt ist, die vielmehr das äußerste Eingelassensein in das ständig bewegte Spiel der Welt und ihrer Dinge und Begebenheiten bedeutet. Wie Adornos Geduld zur Sache, lässt sich Heideggers Gelassenheit zu den Dingen durch einen langen Atem kennzeichnen. Es ist der lange Atem eines Wartens, das sich offen hält für etwas, das erst noch aussteht, erst noch kommen will. Heidegger schreibt, im Warten lassen wir das, worauf wir warten, offen. Weshalb? Weil das Warten in das offene Selbst sich einlässt, in die Weite des Fernen, in dessen Nähe es die Weile findet, darin es bleibt. Das Warten als eine Grundbestimmung des Denkens, das ist eine unserer Tradition gegenüber sehr ungewohnte Auffassung, weil wir das Warten als eine bloß rezeptive und passivische Haltung zu sehen gewohnt sind. So sagen wir etwa in einer Situation, die gänzlich unserer eigenen Initiative entzogen ist, da kann man nur warten und hoffen. Wir verstehen unter dem Warten gewöhnlich ein ohnmächtiges Abwarten, dass das Geschehende einfach geschehen lassen muss. Oder aber auch ein ungeduldiges Warten, das dem Erwarteten vorzuschreiben scheint, wie und vor allem wann es einzutreffen hat. Heidegger grenzt das Warten gegen das Erwarten ab, weil dieses Letztere sich unter dem, was auf es zukommt, bereits etwas Bestimmtes vorstellt und ihm so schon von sich aus vorgreift. Das Warten, wie er es verstehen möchte, lässt das, worauf es wartet, offen. Es lässt sich auf diese Offenheit selbst ein, überlässt sich ihr. Insofern ist auch das gelassene Warten, wie die konzentrierte Geduld bei Adorno, nicht eigentlich passiv. Denn im sich einlassen und sich überlassen stellt es selbst sich auf das Kommende ein und macht sich dafür bereit. Früher hieß Warten geradezu seinen Blick auf etwas richten, auf etwas achten, einem Kommenden entgegensehen. Dieses Aufmerken und eigens in den Blick nehmen, übergreift oder unterläuft die Alternativen von aktiv und passiv, von spontan und rezeptiv. Ob man mit Adorno von einem zugleich von aktivischem und passivischem spricht oder mit Heidegger von einem außerhalb der Unterscheidung von Aktivität und Passivität, kommt im Grunde auf dasselbe heraus. Auch das gelassene Warten meint somit etwas, so etwas wie einen langen und gewaltlosen Blick. Genauer wartet das von Heidegger gesuchte Denken allerdings weniger einem je bestimmten Gegenstand, einem jeweiligen entgegen, wie Adornos Denken. Vielmehr öffnet es sich einem Bereich, einem Horizont, einer Gegend. Das Denken ist gelassen gegenüber der Offenheit als solcher. Das heißt gegenüber dem, wovon her und als Gabe wovon ein jeweilig zu Denkendes sich ergibt. Gelassenheit, gelassen sein heißt, sich einzulassen, nicht nur auf, sondern in das Offene, aus dem her etwas den Menschen angehen, ihm begegnen kann. Die Offenheit, das Offene, ist das noch Unbestimmte, der freie Raum, in den hinein etwas geschehen, in dem es sich ergeben wird. Sie ist Offenheit des Offenen, sowohl im Sinne dessen, was offen zutage liegt, also sichtbar, zugänglich, nicht verschlossen ist, wie auch des Offenen als desjenigen, was noch offen, nicht bestimmt, was rätselhaft ist und noch so oder so werden kann, noch kein bestimmtes Gesicht zeigt. Die Offenheit ist selbst nichts, aber doch nicht schlechthin nichts, sondern so, dass sie als dieses Nichthafte Raum gibt für etwas und Zugang zu etwas. Die Offenheit ist in einem zweifachen Sinne, in zweifacher Richtung, ein offener Raum. Sie ist der Raum des Wartens, in den hinein das Denken sich hält und verhält, um so seinerseits offen zu sein für das, was ankommen wird oder ankommen könnte. Und sie ist der Raum, in den hinein oder aus dem heraus das erwartete Ankommende sich dem wartenden Denken zeigt. Wenn Heidegger das Offene eine Gegend nennt, Zitat, durch deren Zauber alles, was ihr gehört, zu dem zurückkehrt, worin es ruht, so belegt das jedenfalls noch einmal, dass dieses Offene weder ein bestimmtes Offenes ist, noch eine offene Unbestimmtheit als solche, sondern eben eine Gegend, die ja nicht sein kann ohne das, was in sie gehört und sie mit ausmacht. Die Gegend ist eine Offenheit und ein Raum für das, was sich in ihm zeigt. Wenn die Gelassenheit sich wartend in das Offene einlässt, so lässt sie sich auf das ein, was in der Offenheit der Gegend seinen durch sie eröffneten Ort hat und was darum aus dem Offenen her das Denken anzusprechen, ihm etwas zu sagen vermag. Dass aber das Denken sich etwas sagen lässt, eben dies heißt für Heidegger Denken. Einen wichtigen Hinweis in dieselbe Richtung kann uns der Gebrauch geben, den Heidegger von unserem Leitwort Blick macht. Wenn er vom Blick und vom Blicken spricht, dann geht es ihm durchweg nicht um ein einfaches Sehen, das heißt nicht um das Sehen eines einfachen bestimmten Gegenstandes oder Sachverhaltes. Vielmehr richtet sich das, was er auch den besinnlichen Blick nennt, stets auf bzw. in das Wesen von etwas. Das heißt in das, was das in einer Sache Wesende und damit zugleich das uns in ihr Angehende und Ansprechende ist. So heißt es einmal in der Weg zur Sprache: Hier bedürfen wir keines langwierigen Suchens. Es genügt der einfach jähe, unvergessliche und darum stets neue Blick in das, was uns zwar vertraut ist, was wir gleichwohl nicht einmal zu kennen, geschweige denn auf die gemäße Weise zu erkennen vermögen. Versuchen. Was hier genannt wird, ist zugleich dasjenige, dem im Letzten das ganze heideggersche Denken gilt, also das, Zitat, was eigentlich ist, das heißt, eigens im Ist wohnt und west, das Sein aus seinem Wesen. Für das Verständnis des späteren Heidegger, wie eben auch für ein richtiges Verstehen der Gelassenheit, kommt, wie mir scheint, alles darauf an, dieses Sein und Wesen tatsächlich, wie Heidegger es fordert, verbal zu denken. Das heißt, nicht mehr als eine wie auch immer geachtete Entität, ein Prinzip, eine Macht, ein unaussprechliches, unvordenkliches Seiendes, sondern als das, was wir als die Bewegung der Offenheit oder der Gegend angetroffen haben. Dasjenige, worauf und wohinein die Gelassenheit sich einlässt. Die Gegend, oder wie er dann mit einem älteren Wort sagt, um den spezifischen Bewegungs- und sozusagen Tätigkeitscharakter der Gegend zu betonen, die gegnet, Die Gegend also ist eines der Grundworte des späteren Heidegger. Seine Bedeutung ergibt sich daraus, dass Heidegger die Gesamtheit dessen, was ist, nicht mehr als den kategorial geordneten Zusammenhang des Seienden als Seienden begreift, sondern als die durchaus konkret erfahrene Welt des vielfach gegliederten Gefüges der Gegenden von Erde und Himmel, Göttlichen und Sterblichen. In ihr und als sie spielt sich das Miteinander und Zueinander von Menschen und Dingen ab, das unser Sein oder Leben ausmacht. Zitat: Die Gegend versammelt, gleich als ob sich nichts ereigne, jegliches zu jeglichem und alles zueinander in das Verweilen beim Beruhen in sich selbst. Was hier ausgedrückt ist, ist das in sich einheitliche, jedem Einzelnen seinen Ort und seine Situiertheit zuweisende Zusammenspiel der Welt. Genauer ist die Gegend der einigende Raum für eine zweifache, sowohl räumliche wie zeitliche Bewegtheit des in sie Gehörigen. In ihr schwingt einmal die Bewegung des Hinausstehens ins Offene, der Entbergung, die zugleich eine Bewegung des Zueinander und Miteinander ist, zum anderen die des Gehaltenseins im Offenen, des zurückgeborgenen Beruhens in sich. Die Dinge und Geschehnisse in der Gegend sind auseinander und darin zueinander und sie sind bei sich selbst, heimisch in sich. Sie zu denken heißt, in diese Gegend als das umgebende Offene eingelassen zu sein, in ihr gelassen zu den Dingen zu sein. Die Gelassenheit zu den Dingen ist also eine Haltung oder Verhaltensweise, die zum einen nicht in unmittelbarer, besitzergreifender Intention auf die einzelnen Dinge gerichtet ist, um sie vor sich hinzustellen, sie zu fixieren und sie als sie selbst zu begreifen. Aber auch als stattdessen langer und gewaltloser Blick geht sie nicht, wie bei Adorno, in der Weise eines produktiven Gesprächs auf einen einzelnen Gegenstand als solchen, sondern sie lässt sich ein in einen Spielraum, bringt sich in ein offenes Verhältnis zu einem weiten Bereich, in dem ihr dann erst ein Einzelnes begegnen und sie angehen kann. Entsprechend ist im Gelassenheitsgespräch auch, anders als in der Meßkircher Rede, und es ist zu beachten, dass Heidegger in Meßkirch nicht in einer Universität oder Akademie, sondern vor seinen Landsleuten spricht. Entsprechend also ist im Gelassenheitsgespräch an keiner Stelle von der Gelassenheit zu einem bestimmten Offenen, also zu diesem oder jenem Ding die Rede, sondern von der Gelassenheit gegenüber der Offenheit selbst, beziehungsweise von der Gelassenheit als dem Verhältnis zur Gegend. Die Gegend ist, wie wir gesehen haben, der Bereich der Offenheit, vom Denken her gesagt, des Nicht-Festgelegten, des Nichtwollens, auf den sich die Gelassenheit einlässt und für den sie sich offen hält. Dieser Grundunterschied zwischen dem adornischen und dem heideggerschen Blick, beziehungsweise dem, was im einen und im anderen Fall jeweils das Erblickte des denkenden Blickens ist, nämlich einmal das erfahrbare Einzelne, das andere Mal die Unverborgenheit, in der dieses sich zeigt. Dieser Grundunterschied bedeutet einen grundlegenden Unterschied im jeweiligen Zusammenspiel beider Seiten, also im Grundansatz des Verhältnisses von Sein und Denken bei dem einen und bei dem anderen. Beispielhaft lässt er sich etwas näher verdeutlichen an dem jeweils unterschiedlichen Verhältnis der im Denken und durch das Denken geschehenden Veränderung, die wir bei Adorno ja als für das philosophische Denken zentral kennengelernt haben. Ich nenne die Haltung, so sagt Heidegger in Meßkirch, kraft deren wir uns für den in der technischen Welt verborgenen Sinn offen halten, die Offenheit für das Geheimnis. Die Gelassenheit zu den Dingen und die Offenheit für das Geheimnis gehören zusammen. Sie gewähren uns die Möglichkeit, uns auf eine ganz andere Weise in der Welt aufzuhalten. Zitat Ende. geht hier also um ein verändertes in der Welt sein durch eine Veränderung des Denkens. Genauer durch den Versuch, von einem technisch gewordenen Denken aus wieder zu einem besinnlichen Denken zurückzufinden. Das heißt, zu einem Denken, das geeignet ist, dem, Zitat, ruhigen Wohnen des Menschen zwischen Himmel und Erde zu entsprechen. Oder wie er anderswo sagt, dem menschlichen Aufenthalt zwischen Erde und Himmel, zwischen Geburt und Tod, zwischen Freude und Schmerz, zwischen Werk und Wort. Es geht um ein anderes Denken, weil es um einen ganz anderen Aufenthalt in der Welt zu tun ist. Um ein verändertes Wohnen in dem Haus, das die Welt ist. Wie kommt es nun zu dieser ganz anderen Weise des menschlichen Aufenthalts in der Welt? Wie gehören gelassenes Denken und verändertes in der Welt sein zusammen? Schon im bisher zu Heidegger Dargelegten ist zu entnehmen, dass wir nicht so einfach sagen können, dass das, zu dem die Gelassenheit gelassen ist, durch diese selbst, also durch das Denken verändert würde. Kann gleichwohl auch bei Heidegger das Verhältnis von Sein und Denken ein wechselseitiges Geschehen genannt werden? Wenn, wie wir gesehen haben, der wahre, besinnliche Blick ein Blick in das Wesen ist, und wenn dieses Wesen nichts anderes ist als das Geschehen der Offenheit von Welt, dann ist der Blick nichts, was allein vom guten Willen, vom Einschlagen der richtigen Blickrichtung abhängen würde. Der Blick ist vielmehr wirklicher Einblick nur dann, wenn ihm, wie man sagt, ein Einblick gewährt wird, wenn sich seinem Blick etwas darbietet. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass sprachgeschichtlich das, was den Blick möglich macht und hervorruft, weil es aufblitzt und den Blickenden anblitzt, das Frühere ist gegenüber dem, was wir heute Blick nennen. Entsprechend betont Heidegger, die Augen erblicken das Scheinende nur insofern, als sie von diesem zuvor schon beschienen und angeblickt sind. In der Wendung Einblick in das, was ist, hat er in einem und zugleich sowohl den einen Blitz des Ereignisses des Seins wie den jenem antwortenden, denkenden Blick nennen wollen. Und so kann er zum Beispiel auch im Hinblick auf das Sprachwesen sagen, wir erblickten es, Zitat, stets nur insoweit, als wir von ihm selbst angeblickt in es vereignet sind. Für die Frage nach der Veränderung im Verhältnis von Denken und Gedachtem ergibt sich hieraus wiederum, dass, wenn unser Aufenthalt auf der Erde ein ganz anderer werden soll, dies jedenfalls zunächst und in erster Linie eine Veränderung in der das Denken anblickenden Sache selbst implizieren muss, im Sein, in der Gegend des jeweiligen Anwesens von Anwesendem. Anders gesagt, das Sein selbst muss ein geschichtliches sein. Wie aber steht es dabei mit dem Denken? Wie der Blick, so ist für Heidegger entsprechend auch die Gelassenheit, und das heißt das Denken, nichts, was von sich selbst aus wollen oder auch nur gewollt werden könnte. Als Wollen hat das Denken die Offenheit immer schon verpasst oder versäumt, sich an ihr versehen. Von sich aus wollend ist es nicht gelassen lassend, sondern fordernd, machend, beherrschend. Ist es dann aber, so möchte man fragen, wenn es gelassen ist, nicht umgekehrt dem Geschehen der Offenheit der Weltgegenden gänzlich ausgeliefert? Kommt es überhaupt noch auf sein Blicken an? Oder ist es selbst nur Echo und Sprachrohr? Impliziert die Heideggersche Gelassenheit letztlich das, was Adorno die Selbstausschaltung des Denkens nennt? Andererseits hatte Heidegger in dem angeführten Zitat über die Gelassenheit gesagt, sie gewähre die Möglichkeit, uns auf eine ganz andere Weise in der Welt aufzuhalten. Außerdem, von Offenheit zu sprechen hat nur einen Sinn, wenn sie, wie wir gesehen haben, Offenheit für ein Denken ist. Noch deutlicher wird das bei der Rede vom Ankommenden. Was nicht bei etwas oder jemandem ankommt, von dem kann nicht einmal gesagt werden, dass es kommt, noch viel weniger, dass es ankommt. Insofern ist das Lassen der Gelassenheit zugleich so etwas wie ein Zulassen. Das Heidegger durchaus als eine Tätigkeit, ja als ein höheres Tun versteht. Was in die Offenheit ankommt und in ihr anwesend ist, oder möglicherweise auch nicht ankommt und abwesend bleibt, das braucht sein Erwartetwerden. Und nicht erst das, was anspricht, braucht den Hörenden und Entsprechenden, nicht erst das zu Erblickende braucht den ruhig wartenden Blick, sondern schon die Offenheit selbst und die Gegend sind nicht ohne das ihnen gelassene Denken, ein Denken sind nicht ohne das ihnen gelassene Denken, ein Denken, das Heidegger durch Entschlossenheit und Inständigkeit kennzeichnet. Fast hätte er auch Konzentration und Geduld sagen können. Von einer Selbstausschaltung des Denkens kann also nicht die Rede sein. Gleichwohl wäre es verfehlt, hier von einem wirklich wechselseitigen Geschehen zu sprechen. Von wesenhafter Zusammengehörigkeit ja. Dementsprechend auch von einer gegenseitigen Abhängigkeit. Aber was geschieht und wie es geschieht, entscheidet sich allein aus dem, was an ihm selbst geschichtlich ist, aus dem Offenen und seinem Ereignis. Wenn das Denken sich diesem Offenen öffnet, wenn es das vermag, was Heidegger die Inständigkeit in der Gelassenheit zur Gegend nennt, vermag es in der Offenheit selbst seinen Aufenthalt zu nehmen und damit auf eine ganz andere Weise in der Welt zu wohnen. Ob aber Welt weltet, das entscheidet sich anderswo. Weder die endlichen und zufälligen Erfahrungen, die das Denken macht, noch dessen eigener kritischer Impuls vermögen bei Heidegger etwas über eine wesenhafte geschichtliche Veränderung. Zweifellos ergibt sich die Unterschiedlichkeit der Rolle, die bei Adorno und bei Heidegger jeweils das Denken bei dem Zustandekommen von Geschichte und geschichtlicher Differenz spielt, aus der entscheidenden Differenz im jeweiligen Ansatz der Dimension des Erfragten. Adornos Denken richtet sich unmittelbar auf den Gegenstand, den er in seiner Geschichtlichkeit zum Sprechen und damit zur Veränderung zu bringen versucht. Es geht ihm darum, Zitat, sich in die Sachgehalte zu versenken, um in ihnen, nicht über ihnen, des Wahrheitsgehalts inne zu werden. Aber das sich versenken ist gleichsam gesättigt von durchlittener eigener Erfahrung und autonomer Reflexion. Philosophisches Denken beginnt erst, sagt Adorno, sobald es sich nicht begnügt mit Erkenntnissen, die sich absehen lassen und bei denen nicht mehr herausschaut, als man schon hineinsteckte. Heidegger dagegen sucht den Wahrheitsgehalt weder in den Sachgehalten, noch über ihnen, noch im eigenen Denken, sondern in dem Geschehen ihres Entborgenwerdens und Geborgenseins in der Offenheit der Weltgegenden. Das Denken steht diesem Geschehen nicht in irgendeiner Weise gegenüber, wie ein Einzelnes einem anderen Einzelnen, ein Sachverhalt einem anderen Sachverhalt, sondern es gehört als ein, wenn auch wesentliches Moment, in das Spiel der Offenheit hinein. Die Leistung des Denkens, wenn von einer solchen gesprochen werden könnte, besteht gerade in der Fähigkeit, sich ganz dem Geschehen der Offenheit zu überlassen, eben gelassen zu sein. Viertens und letztens. Geduld, Gelassenheit, langer und gewaltloser Blick auf den Gegenstand. Können wir auch unser eigenes Denken so kennzeichnen? Hätten wir überhaupt die nötige Ruhe für ein solches geduldiges Blicken? Ein Denken, das sich in seine Sache versenkt, das gelassen zu der Gegend ihres Ankommens ist und darauf wartet, dass sie uns anspricht, kann das mit der uns umgebenden Wirklichkeit und ihren Anforderungen an das Denken auch nur das Geringste zu tun haben? Wäre ein solches Denken nicht notwendig reaktionär? Unfrieden, Ausbeutung des Menschen und der Natur, geistige und seelische Verelendung, die strukturellen Bedrohungen und Veränderungen unserer Lebensweise. All das bedarf einer vielleicht inständigen, aber jedenfalls keinen Aufschub und kein gelassenes Warten erlaubenden Reflexion auf seine Ursachen und die Möglichkeit seiner Behebung. Wer da die Geduld zu einem langen Blick aufbringt, hat der die Sache der Veränderung der menschlichen Verhältnisse auf der heutigen Erde nicht schon verraten? Wir haben uns ja auch weitgehend an die Atemlosigkeit gewöhnt, mit der alles um uns herum geschieht und uns in sein Geschehen mit hineinzieht. Selbst in den philosophischen Produktionen zeigt sich diese selbe Atemlosigkeit. So werden Perioden des Begreifens und der Gestaltung der Welt benannt und reflektiert, noch bevor sie die Zeit hatten, sich zu entfalten und zu sich selbst zu finden. Oder denken wir an die Betriebsamkeit dieses Heidegger-Gedenkjahres. Sehr viel an wirklichem Weiterdenken, an sich einlassen auf Heideggers Sache selbst, ist da wohl nicht zu sehen. Dass Nichtphilosophen und Philosophen Heideggers geistesgeschichtliche und zeitgeschichtliche, seine verhängnisvolle politische Rolle und Bedeutung eingehend untersuchen, ist nicht nur legitim, sondern notwendig. Es ist vielleicht sogar notwendiger als die historisch-philologisch getreue Reproduktion heideggerscher Grundbegriffe, über die schon sein eigenes Denken hinausgewiesen hat. Doch mit einem inständigen und gelassenen, langen und gewaltlosen Blick auf die Sache des Denkens hat das eine wie das andere so wenig zu tun wie eine kunstkritische Untersuchung mit dem Malen eines Bildes. Man kann tatsächlich die Hetze, in die wir alle und unsere Lebensverhältnisse heute hineingeraten sind, höchstens bedauern. Zu leugnen ist sie nicht. Der Versuch, sich auf die ruhige und aufmerkende Besinnung selbst zu besinnen, erscheint angesichts der realen Situation in der Tat sehr schnell als ein weltfremdes und kurzsichtiges Verbohrtsein, wenn nicht als eine bewusste oder unbewusste Flucht vor der unschönen Wirklichkeit oder sogar als eine zumindest implizite Affirmation des Bestehenden. Und doch, andererseits müssen wir eben doch zugeben, dass ohne langen Atem, ohne ein sehr genaues und tätig sich einlassendes Hinblicken, ohne Geduld und Konzentration, kein Weg und kein Ausweg zu finden sind. Adorno und Heidegger kommen darin überein, dass der lange Atem aus der Sache kommen muss. Adorno sagt, von den Aufgaben, von deren Fruchtbarkeit die des Gedankens abhängt, dass sie nicht gestellt werden, sondern sich stellen. Heidegger würde zwar nicht von sich stellenden Aufgaben sprechen, aber dafür davon, dass sich uns etwas zudenkt, dass etwas unser Denken ins Denken ruft. Welche Aufgaben stellen sich dem philosophischen Denken heute? Sind sie wirklich von der Art der eben angeführten, zweifellos drängenden sogenannten Schicksalsfragen? Ich meine, dass wir in der Tat alle dazu aufgerufen sind, an deren Lösung mitzuarbeiten. Aber sind das darum schon philosophische Fragen? Also Fragen, die sich dem philosophischen Denken stellen? Erkennen wir diese letzteren vielleicht gerade gar nicht so sehr an ihrer unmittelbar lebenspraktischen Dringlichkeit, als vielmehr umgekehrt, unter anderem an der Langsamkeit ihres Sichtbarwerdens, wie an der Langsamkeit der Eingewöhnung unseres auf sie antwortenden Blickens. Ist dieses Blicken selbst, ist das Denken selbst eine sich selbst stellende Aufgabe? Ein Zuspruch, der, wie Heidegger sagen würde, unser Denken in Anspruch nehmen will, heute wie ehemals und doch auch anders als früher? Wenn unsere geschichtliche Situation dadurch gekennzeichnet sein sollte, dass die Stellung des Menschen in der Welt, seine Einstellung zur Welt, zu sich und zu den anderen in besonderer Weise zweifelhaft geworden ist? Hieße das dann nicht tatsächlich, und zwar gerade im Hinblick auf die weltgeschichtliche Situation, in der wir uns befinden, dass mit einer gewissen Dringlichkeit jene Einstellung selbst und als solche zu bedenken wäre? Dass wir unseren Blick also auch und gerade auf den langen und gewaltlosen Blick selbst zu richten hätten. Dafür habe ich in der letzten Stunde Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Geduld in Anspruch nehmen wollen. Danke.
Professor Dr. Ute Guzzoni, geboren im Jahr 1934 in Greifswald, lehrte bis zu ihrer Emeritierung Philosophie an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau. Ihre Dissertation über das logische Werden zu sich, die sich bereits mit dem Denken Hegels beschäftigte und mit der sie im Jahr 1961 an der Universität Freiburg promoviert wurde, erschien 1963 unter dem Titel »Werden zu sich – Eine Untersuchung zu Hegels Wissenschaft der Logik«. Ihre Habilitation erfolgte 1969, die Habilitationsschrift wurde 1975 unter dem Titel veröffentlicht »Grund und Allgemeinheit – Untersuchungen zum aristotelischen Verständnis der ontologischen Gründe«. Im Laufe ihres reichen Forscherlebens legte Guzzoni zahlreiche Veröffentlichungen zur griechischen Philosophie, zur kritischen Theorie, zu Hegel, Heidegger und Adorno vor, wie beispielsweise »Identität oder nicht«, zur kritischen Theorie der Ontologie, erschienen 1981, sieben Stücke zu Adorno, 2003, Hegels Denken als Vollendung der Metaphysik, 2005, oder Der andere Heidegger, Überlegungen zu seinem späteren Denken, erschienen 2009.